Couch Tomatoes wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Couch Tomatoes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Couch Tomatoes. Ich bin der Dom, wie gewohnt, und heute habe ich eine ganz, ganz besondere Gästin da. Ich bin mega gethrillt, dass sie da ist. Oh, dieses englische Wort. Aber ich bin mega happy und auch überrascht, dass sie da ist, dass sie Zeit gefunden hat. Ich kann eigentlich gar nicht alles aufzählen, was sie schon erreicht hat. Ich versuche mal ein bisschen, sie vorab zu beschreiben. Sie ist Wrestlerin, sie ist MMA-Kämpferin, sie ist Promoterin, Entertainerin, sie ist Schauspielerin. Sie macht eigentlich so gut wie alles, was im Bereich Entertainment los ist, oder hat es zumindest schon gemacht. Meine Gästin heute, die absolut einzigartige Alpha Female, Jessie Gabbert. Hi, Jessie.
Hi, danke, dass ich hier sein darf und danke für die richtig coole Vorstellung.
Ja, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja extrem beschäftigt, gerade jetzt auch. Da kommen wir später auch noch drauf. Wahrscheinlich noch beschäftigter, als du jemals vorher warst. Jessie, stell dich doch einfach bitte mal ganz kurz den Zuhörenden vor. Wer bist du? Woher kommst du? Was hast du schon gemacht, was man vielleicht kennt?
Ja, also du hast mich ja schon vorgestellt. Hey, ich bin Wrestlerin. Ich war bei der WWE in Amerika. Ich bin MMA-Kämpferin. Ich habe auch schon vor 20.000 Zuschauern gekämpft. So mit Käfig und richtig und echt kämpfen. Dann Schauspielerin im aktuellen Film oder Serie Almost Fly auf Warner TV. Könnt ihr auf Sky anschauen. Kommt jetzt dann, also ist jetzt draußen. Und was habe ich noch gemacht? Genau, Promoterin. Da mache ich einfach schon mal Werbung. Wir haben am 15.10. in Basel unsere nächste Show. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeikommen würdet. Und ja, und hier und da habe ich halt noch ein paar kleine Sachen gemacht. Aber ja, das bin ich so. Ich komme aus Berlin gebürtig und lebe jetzt im wunderschönen Baden-Württemberg.
Mega. Ja, also du hast schon angesprochen, Wrestling, für die Leute, die sich darunter nichts vorstellen können. Wrestling ist eine Mischung aus Sport, also sportlichem Wettkampf und Unterhaltung. Um es mal ganz, ganz weit runterzubrechen, ist immer schwierig, das zu beschreiben für Leute, die da noch nie irgendwie was mit am Hut haben. Aber wer mal vielleicht früher in den 90ern, wir sind ja ungefähr gleich alt, Jessie, wir sind beide mit Hulk Hogan und Ultimate Warrior aufgewachsen. Mhm. Wer das vielleicht noch kennt von den Älteren und von den Jüngeren, die WWE ist so die größte Wrestling-Liga im Moment in der Welt. Da war Jessie auch schon aktiv eine ganze Zeit lang und hat dort auch recht wichtige Matches teilweise auch bestritten. Da werden wir nachher nochmal drüber sprechen. Zunächst mal, Jessie, du stehst heute an einem Punkt, wo du wirklich so unfassbar viel erreicht hast. Du warst in Japan, du warst die einzige Deutsche, die in Japan einen wichtigen Titel gehalten hat. Das ist ein ganz, ganz großes Privileg und eine große Auszeichnung auch als Gaijin-Wrestler. Also Gaijin sind die Wrestler, die aus dem Ausland kommen, die in Japan quasi immer so als Spezialattraktion verkauft werden aufgrund ihrer Statur, die halt oftmals größer ist als die von den japanischen Wrestlern und Wrestlerinnen. Du hast dort einen wichtigen Titel gehalten, du hast mit richtigen Größen, zum Beispiel Io Shirai, im Ring gestanden. Und warst in USA, du warst bei Impact Wrestling aktiv, also bei den großen Wrestling-Ligen auch. Es ist unfassbar, wenn man sich überlegt, woher du kommst und was du schon alles durchgemacht hast. Magst du da vielleicht mal so ein bisschen drüber erzählen, über deine Vergangenheit, wie du zum Wrestling gekommen bist und davor?
Also ich staune auch immer, wenn jemand so erzählt von meinem Werdegang. Ich meine, man macht es ja nicht selber, sondern andere lässt man ja immer erzählen. Und dann staune ich immer so, was die alles so erzählen. Und ich so, was? Ich war das alles? Aber ja, also eigentlich hätte ich es, glaube ich, gar nicht machen können, wenn man jetzt mal davon ausgeht, wo Menschen wie ich also herkommen. Also ich bin in der DDR geboren, kenne meine Eltern nicht, bin im Kinderheim groß geworden. Und ja, habe eigentlich so nicht ganz so coole Kindheit gehabt. Meine Eltern waren so ziemlich verrückt und haben mich dann auch ziemlich vernachlässigt. Und mit 16, 17 war ich dann auf der Straße. Und ja, muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich mal so alt werde, wie ich es jetzt bin. Und ja, also schon verrückte Zeit. Ich habe dann aber irgendwie die Kurve gekratzt. Also ich habe Gott sei Dank nie mit Alkohol oder Drogen zu tun gehabt. Habe auch nie irgendwelche Straftaten begangen, weil ich immer ein Ziel vor Augen hatte. Also ich habe mit 10 Jahren das Wrestling entdeckt für mich. Habe damals halt im Buch Hulk Hogan, Undertaker, wie die alle heißen, gesehen und wollte immer so stark sein wie die und so ja, so voller Lebensfreude und habe mich halt dahin gearbeitet. Und ja, jetzt paar Jahre später, 20 Jahre später genau zu sein, habe ich halt echt eine riesengroße Liste von Dingen, die ich erreicht habe, was ich nie hätte denken oder erträumen können.
Es ist natürlich sehr stark runtergedampft. Das alles aufzuzählen würde halt echt viel zu lange dauern, weil du hast halt so eine unfassbare Karriere hingelegt, gerade auch für eine Frau, was ja gerade zu der damaligen Zeit, so um die 2000er rum, wenn man sich da mal das Frauenwrestling in eigentlich der ganzen Welt so anschaut, das war ja quasi nicht existent, bis auf ein paar so kleine Hotspots, sage ich jetzt mal, ne?
Ja, wir
Insgesamt.
müssen, dass wir überhaupt kämpfen dürfen, also dass wir überhaupt akzeptiert wurden, weil in Amerika waren halt die Mädels dann immer nur, ja, ein Eye Candy sozusagen, waren halt immer so super sexy angezogen, haben gar nicht auch richtig gekämpft. Und wenn wir dann hier in Europa irgendwelche Matches hatten, dann sind die Leute immer auf Toilette gegangen und haben uns eigentlich voll missachtet und auch respektlos behandelt. Auch Backstage, wir hatten keine eigenen Umkleideräume, mussten immer mit den Jungs zusammen oder mussten uns halt auch immer übel sexistische Sachen anhören. Und ja, es war überhaupt nicht leicht. Also ich wirklich, wir waren in Deutschland vielleicht 5 bis 10 Mädels, damals 2000. Und haben wirklich auch, ja, die Türen geöffnet für die Mädels heute. Und da bin ich manchmal ein bisschen traurig, dass wir da nicht so Discredit für kriegen. Wenn die jungen Leute oder die jungen Mädchen wissen, was wir damals alles durchmachen mussten, dann würden sie vielleicht auch nicht so respektlos sein und es auch ein bisschen mehr schätzen. Aber ich weiß, was ich und meine Mädels geleistet haben. Und ich bin sehr stolz drauf. Und immer wenn ich dann andere Kämpferinnen sehe auf der Show, dann bin ich immer super stolz und sage so, wow, die dürfen das jetzt ausleben.
Ich war ja auch selber mal eine ganz kurze Zeit im Wrestling aktiv, auch vor Publikum. Und was mich immer extrem gestört hat, ich wollte halt einfach immer nur kämpfen. Mir war das im Ring immer wichtig. Und mich hat immer diese ganze Backstage-Politik und dieses ganze extreme Hierarchische im Hintergrund total gestört. Weißt du, du vergisst der Person die Hand zu geben, dann bist du gleich unten durch, dann stifft die dich im Ring, also greift dich dann im schlimmsten Fall richtig an und du musst dich dann irgendwie mit der prügeln außerhalb vom Ring. Also total unprofessionell eigentlich. Und ich war da einfach auch immer viel zu nett und viel zu lieb. Also ich hätte mich nicht irgendwie hinter den Vorhang gestellt mit einem Stuhl und hätte dann auf meinen Gegner gewartet, wenn der mir im Ring irgendwie eine Potato verpasst hätte, also mich irgendwie versehentlich, ich wurde auch mal versehentlich K.O. gehauen, aber ich hätte es dann nie irgendwie gebracht, so. Du bist ja auch ein ganz, ganz lieber, netter Mensch. Wie hast du das geschafft? Das würde mich mal interessieren. Wie hast du das geschafft, dich in diesem harten Geschäft über so viele Jahre zu behaupten, ohne, auf Deutsch gesagt, jetzt zum Arschloch zu werden?
Ja, es gibt ja viele Gerüchte, wie ich meine Karriere nach oben geschafft habe, aber die stimmen alle nicht. Also ich habe wirklich, ja, also sagen wir mal so, ich hätte mehr erreicht in meinem Leben, obwohl ich natürlich schon viel erreicht habe, aber ich glaube, ich hätte einen leichteren Weg gehabt, wenn ich halt, wie du schon so schön sagst, ein Arschloch gewesen wäre und hätte ich mir Freunde gemacht, die eigentlich nicht meine Freunde sind, wenn man es versteht. Also ich habe immer gesagt, hey, wenn ich dich nicht mag, dann mag ich dich nicht, ist mir egal, in was für einer Rangordnung du bist. Und ja, also wie gesagt, ich habe es nicht so leicht gehabt und ich hätte mir Dinge gewünscht, die leichter gewesen wären. Aber das war halt einfach mein Weg und ich wollte immer, also ich habe für mich beschlossen, ich werde immer die Person sein, die dann auch in den Spiegel gucken kann. Also ich könnte nicht in den Spiegel gucken, wenn ich weiß, ich bin über Leichen gegangen, um meine Karriere voranzutreiben. Das ist mir nicht wert gewesen. Also ich wollte schon immer natürlich ganz nach oben, wollte immer zur WWE, das war immer mein großer Traum. Aber nicht um jeden Preis. Also ich finde, wenn du auf dem Weg nach oben bist, darfst du nie vergessen, du wirst auch irgendwann wieder auf dem Weg nach unten sein. Und die ganzen Leute, die du weggeschubst hast auf dem Weg nach oben, die werden unten auf dich warten. Also dementsprechend war es mir immer wichtig, authentisch zu sein. Und ich glaube, das ist mein Geheimrezept, dass ich halt immer authentisch bin.
Das merkt man dir auch total an, finde ich, auch in den vielen anderen Podcasts, die du schon gemacht hast, die Interviews und so weiter. Also du wirkst nie aufgesetzt oder unnatürlich oder irgendwie falsch oder so, sondern man hat immer das Gefühl, das ist 100% du, egal ob jetzt im Ring oder halt außerhalb. Wenn du jetzt zurückblickst auf die vielen, vielen Jahre, die Jahre in Japan, die Jahre in den USA, in Europa, was du alles erreicht hast, gibt es irgendwas, was für dich hervorsteht, wo du sagst, da bin ich ganz besonders stolz drauf, dass ich das erreicht habe?
Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber also ich habe ja immer alles alleine gemacht. Ich bin jetzt auch schon seit 100 Jahren Single und ich habe auch keine Eltern, die mich dann einfach mal so unterstützt haben. Und ich glaube, darauf bin ich am meisten stolz, dass ich das alles alleine geschafft habe, dass ich Dinge ja, mich getraut habe, die ich mich eigentlich nicht getraut habe, aber sie trotzdem gemacht habe, wie zum Beispiel nach Japan gehen. Ich wollte nie nach Japan gehen. Ich habe da diese Dokumentation Gea Girls gesehen und es war für mich so das Schlimmste. Ich habe so Angst gehabt, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und auch da gab es mal ein ganz, ja, dieser Kampf, wo ich den großen Titel gewonnen habe. Ich hatte so Angst vor diesem Kampf und ja, weiß ja auch nicht, die fremde Sprache, ich konnte kein Japanisch, die haben noch wenig Englisch gesprochen. Es war halt alles so, ich war irgendwie so die Vorreiterin. Ich war ja einer der ersten Ausländer, die dort gearbeitet haben für Stardom. Und erst weil ich die Tür geöffnet habe und gezeigt habe, hey, Ausländer sind auch ganz nett und ihr könnt uns vertrauen, deswegen sind ja die ganzen anderen dann gekommen. Und es vergessen auch immer sehr viele. Und das war halt super schwer. Und da bin ich eigentlich stolz, dass ich das alles irgendwie geschafft habe. Und wie gesagt, immer mit meiner authentischen Art und dass ich nicht lügen oder betrügen musste. Ja, auch so Sachen wie WWE, dass ich halt, ja, das alles gemeistert habe, dass ich dann nach Amerika gegangen bin, meine eigene Wohnung rausgesucht habe, das ist alles, diese ganzen Papierkram mit Sozialversicherung, das ist halt alles schon extrem. Und ich bin ja auch nach England damals ausgewandert und da ging einiges schief und ich war wirklich so knapp davor, unter der Brücke wieder zu leben. Und ich habe es trotzdem irgendwie geschafft und es halt ohne große Hilfe. Also ich habe immer Hilfe von besonderen Fans gehabt, die auch immer noch an meiner Seite stehen. Oder jetzt auch mit meiner eigenen Veranstaltung, mit Corona und alles. Ich habe das irgendwie alles geschafft und darauf bin ich irgendwie voll stolz, dass ich das alleine gemacht habe.
Kannst du auch zu Recht sein. Also das ist schon generell für jede Person ja schwierig, selbst wenn du viele Unterstützer hast, viele Leute, die dir helfen, eine Familie, die dich unterstützt oder generell auch Second oder Third Generation Leute, die eben Eltern, Großeltern in dem Geschäft haben und die quasi von der Pike an damit groß geworden sind. Eine Tessa Blanchard, eine Sasha Banks ja auch, die durch Snoop Dogg dann irgendwie bekannt geworden ist, die haben es ja trotzdem leichter. Ich möchte nicht sagen, dass die jetzt irgendwie weniger Einsatz zeigen oder sowas, aber die haben eben diesen Hintergrund, die haben die Möglichkeiten, schon sehr, sehr früh in das Geschäft reinzukommen, was unfassbar wichtig ist aus meiner Sicht, um es wirklich zu schaffen. Du brauchst einfach Leute, die hinter dir stehen und du hast halt irgendwie aus Deutschland als eine der ersten Frauen quasi überhaupt erstmal ins National ins Business geschafft und bist dann halt auch noch so groß geworden. In Japan und auch in den USA warst du ja in wirklich großen Matches vor vielen, vielen Leuten. Du hast wirklich große Titel gewonnen. Du warst in den Mae Young Classic, im Mae Young Classic Turnier als erste mit dabei. Wie war das so für dich? Das war ja schon was Bahnbrechendes. Das hat es ja vorher auch nicht gegeben, dass die WWE, die größte Wrestling-Liga in der ganzen Welt eigentlich, ein Turnier veranstaltet nur für Frauen. Wie bist du da reingekommen? Wie war das so für dich, da mitzumachen?
Das war auch so ein Last-Minute-Call. Also, das war ja dann, sagen wir, so für August oder so angesetzt und dann war es ja schon, weiß ich nicht, Juni, Juli und dann ich hab nur so, lieber Gott, bitte, ich will dabei sein. Und dann kam tatsächlich diese E-Mail und dann hieß es, ja, wie sieht's aus? Stehst du gerade unter Vertrag? Und ich so, nee, ich bin frei, so. Und dann haben die gesagt, vielleicht bist du dabei. Also halt mal frei, aber vielleicht nur. Und ich so, oh, bitte, bitte. Und dann war ich tatsächlich einer der ersten, den sie angekündigt haben. Also auch so merkwürdig. So erst sagen sie vielleicht und dann erst so angekündigt. Und ja, das war halt super mega cool, weil vom Herzen her wusste ich, dass ich zu WWE gehöre. Ich wusste, dass ich gut genug bin. Und dann haben die mich eingeladen und dann habe ich da so ein Match gehabt und das war ja, das war mein Durchbruch. Also die Leute haben Standing Ovation gegeben. Wir haben die lauteste Reaktion von allen gehabt und auch ein überraschendes, finde ich. Also alle Leute dachten, dass ich gewinnen werde. Und als ich am Backstage gekommen bin, waren wirklich Shawn Michaels mein Held. Ja, steht da und sagt, dass er mein Fan ist. Triple H macht mir so Daumen hoch und ich denke mir so, wow, ist doch ein Traum. Also das war wirklich so mein Durchbruch. Und für mich, dass die Leute dann so Standing Ovation gegeben haben, hat eigentlich bestätigt. Also tatsächlich war es mir dann egal, ob ich einen Vertrag kriege oder nicht. Ich wusste, hey, ich habe dieses eine Match gemacht. Die Leute waren krass begeistert und es war so ein Beweis für mich, hey, hier, ich hab's doch gewusst.
Du hast ja auch früher schon immer gesagt, und das werden wir auch gleich nochmal ansprechen, wenn wir auf deine Promotion zu sprechen kommen. Du bist ja auch jemand, und so ging es mir auch immer, du brauchst ja dieses Pompöse außenrum, diesen Glamour, diesen Zirkus. Ich sage immer, das ist wie Zirkus im Endeffekt. Du hast Leute mit tollen Kostümen, die kommen zu ganz pompösen Einzügen irgendwie in die Halle, machen bestimmte Bewegungen, die Beleuchtung stimmt. Das ist ja alles eigentlich für das, was im Ring passiert, nicht unbedingt wichtig, aber es gehört einfach für mich so sehr dazu. Und auch dieses Larger than Life, so wie früher eben Hulk Hogan oder ein Ultimate Warrior, die halt nicht so aussehen wie jetzt der Mensch irgendwie, der gegenüber den Kiosk hat, sondern die halt irgendwie auch optisch so sich abheben von den in
Aber ich
Anführungszeichen normalen Leuten, ne?
sagst, das ist nicht wichtig, aber kein Mensch wird sich daran erinnern, was für einen Move du gemacht hast, ob es jetzt eine Powerbomb war oder ein Fallaway, so wird, das weiß kein Mensch mehr. Aber woran sie sich erinnern werden, wie du sie fühlen lassen hast. Und wenn da zum Beispiel, keine Ahnung, ein Krampus reinkommt und alle Leute machen sich in die Hosen, daran werden sie sich erinnern. Sie werden sich nicht erinnern, ob man Big Boot gemacht hat oder so. Und auch so, also bei meiner Show heißt es immer, ja, die Candies verteilt hat, weißt du, die wo Süßigkeiten verteilt hat. Die können sich nicht erinnern, was das Mädchen gemacht hat, ob sie gut oder schlecht im Ring waren, die können sich nur erinnern, da war eine Süße, die hat Süßigkeiten verteilt. Und das finde ich halt cool. Oder auch, wo ich persönlich gedacht habe, wow, der ist bestimmt nicht so gut angekommen, aber Zora Vesta, da saß ich noch, ich weiß nicht, ich habe mir seinen Kampf angeguckt und dachte mir so, weiß auch nicht. Und wirklich, die meisten Menschen haben mich auf ihn angesprochen und gesagt, der hat mir richtig Angst gemacht, vor dem habe ich Angst gehabt. Und da weiß ich, den buche ich 100 Mal nochmal, weil die Leute halt sich am meisten an ihn erinnern konnten.
Ich glaube auch, wenn du, und ich, das ist ja, glaube ich, auch dein Ziel, Leute aus dem Mainstream, in Anführungszeichen, aus der Unterhaltung abseits vom Wrestling mehr für Wrestling zu begeistern. Das schafft man ja in der Regel immer dann, wenn man eben, wie du sagst, Leute schafft, die eben alle Personen, egal ob ich jetzt weiß, was eine Powerbomb ist oder was ein Wristlock ist, die mich da einfach reinziehen, weil ich sag, zum Beispiel der Undertaker, da kam so ein düsterer Typ rein, irgendwie mit Hut, hat die Augen verdreht, er war riesengroß, das bleibt halt im Gedächtnis. Es ist völlig egal, da bin ich auch dabei, was der im Ring macht im Endeffekt. Der sieht imposant aus und beeindruckt die Menschen halt einfach, ne?
Man muss halt sagen, wir haben ja auch schon zwei richtig gute Promotions hier in Deutschland. Wir haben die WXW und die GWF und die versorgen ja die Wrestling-Fans sozusagen. Aber du siehst ja, die Zahlen stagnieren und da kommen auch nicht viel mehr. Also ich glaube, das Maximum sind so 1000 Fans, die wir damit erreichen, weil es halt so richtig 1000 Hardcore-Wrestling-Fans gibt. Aber ich brauche ja auch was anderes. Ich kann ja nicht die dritte, man kann ja nicht den dritten Burgerladen aufmachen sozusagen. Und deswegen brauchte ich ein bisschen was anderes. Deswegen konzentriere ich mich sehr, sehr auf Show und alles, was halt so dahinter ist mit Live-Musik und Tänzerinnen und so. Und natürlich ist Wrestling auch wichtig. Also bei mir dürfen natürlich auch jetzt nicht unbedingt Beginner da sein und es müssen schon Profis sein. Und ich will auch keine Leichtgewichte haben, sondern halt auch Wrestler, die nach Wrestler aussehen. Aber trotzdem wird für mich immer der Haupt ja, die Zielgruppe sein, die ganz normalen Leute, die halt mal gucken wollen, was Wrestling ist, und dann hoffentlich sich auch fesseln und dann vielleicht auch mal zur WXW oder GWF gehen. Aber dass sie halt bei mir auf den Geschmack kommen und sagen, hey, Wrestling ist cool und ich gebe es dem eine Chance. Aber wenn man von vornherein die Leute gar nicht abholt und denen gar nicht erst eine Chance gibt, dann ist es halt schwer, eine größere Zielgruppe aufzubauen.
Du hattest ja auch immer so diesen Look, wie man immer sagt, in dem Geschäft, ne? Also du, gerade für eine Frau, du bist sehr groß, du bist sehr muskulös, du hast viele Tätowierungen, dein Haarstyle war auch immer sehr speziell, sage ich jetzt mal, ne? Zu jeder Zeit immer so ein bisschen eine Mischung aus, ich habe immer so gedacht, so, was mich teilweise ein bisschen an China erinnert, von der Statur her, aber auch so ein bisschen an Bull Nakano von den Haaren her. Und auch vom Stil her fand ich das immer, und ich bin ein riesen Bull Nakano-Fan. Und das fand ich immer so beeindruckend, dass du einfach schon so, du weißt, du kommst in den Ring und man hat schon so das Gefühl, so das ist für mich Wrestling. So, ne? Das ist einfach jemand, du machst einen Eindruck, du musst eigentlich gar nichts groß machen, du stehst einfach nur da und man denkt sich schon, oh Gott, oh Gott. Und meistens die Gegnerinnen sind dann halt kleiner als du, ne? Und daraus kannst du ja schon eine super Geschichte machen. Und deswegen war das für mich immer so was Besonderes, das dann auch zu sehen, weil das ist ja auch das, wo die WWE so stark drauf achtet, ne? Leute, die halt wirklich auch optisch was darstellen, die halt einen gewissen Look haben. Und hast du das Gefühl gehabt, dass dir das geholfen hat auch manchmal? Hast du das vielleicht auch mal gesagt bekommen, dass du aufgrund deines Looks, aufgrund der Einzigartigkeit, die du halt mitbringst, da auch irgendwie vielleicht eine Chance bekommen hast oder so?
Also es war halt so. Also zum Beispiel bei den Promotern und bei den Wrestlern selber habe ich immer sehr viel ja Hass bekommen sozusagen, weil die, also ich war ja in der Zeit, wo gerade Social Media und alles gekommen ist. Also ich habe ja 2000 angefangen und da ist es ja langsam, und da war es ja noch nicht wie heute. Und während alle anderen darauf geachtet haben, dass sie so mit den Fans danach Bier trinken und so, habe ich halt immer gesagt, nein, ich will ein Star sein, ich will gar nicht, dass die Leute hinter die Fassade gucken. Ich wollte nicht, dass sie mich kennenlernen, sondern ich wollte immer, dass sie den Charakter sehen, weil es hat mich immer so sehr enttäuscht. So, hier sehe ich zwei Kämpfer, die gegeneinander kämpfen und sich hassen beim Fernsehen, und dann aber auf Social Media sind sie eigentlich Best Buddies und zeigen dann immer so Fotos, wie sie cool sind. Das hat mich immer sehr gestört und da wollte ich mich immer abgrenzen, und dann hört sich super arrogant an und Aber ich wollte immer so eine Madonna sein, weil du kannst auch nicht einfach zu Madonna gehen und sagen, hey, lass uns Freunde sein. Nein, Mann, sie ist ein Superstar, sie ist unantastbar und so wollte ich auch sein. Aber dann habe ich immer Ärger mit den Promotern bekommen, die Wrestler dachten, ich bin arrogant und dann habe ich immer schwerer Bookings bekommen. Und es war dann echt so ein, ja, was mache ich? Bin ich jetzt auf der Seite der Promoter und der Wrestler oder bin ich eher so die Seite auf der Fans und spiele mit den Fans und lasse dieses. Und das war echt schwer, schwere Entscheidung. Also ich habe mich dann irgendwann für einen Zwischenweg entschieden und schon meine menschliche Seite gezeigt. Aber so habe ich auch dann Hardcore-Fans bekommen, aber es war dann immer wieder so doof zu sehen, so, hier bin ich voll die Böse und dann sagen die dann in irgendeinem Interview, die Fans, oh, Jessie ist eigentlich voll nett, aber das will ich ja nicht, dass sie das sagen. Sie sollen ja denken, ich bin voll böse. Also es war echt so ein krasser Kampf. Und ich muss dir sagen, ich habe diesen außergewöhnlichen Look, aber es war ganz oft ultra peinlich, wenn zum Beispiel ich auf irgendeiner Show war und es da keine Duschen gab oder man sich irgendwie nicht umziehen konnte und ich dann mit diesem Alpha-Female-Look zum Flughafen musste oder in der Bahn fand. Weil klar, als Wrestlerin ist ein cooler Look, aber als Privatperson, oh mein Gott.
Man kommt sich dann fast kostümiert vor, ne? Wenn man dann irgendwie da unter Menschen geht und dann irgendwie.
Das war so ein Ding, was mich, glaube ich, was mein Schlüssel war auch, dass ich immer ja auch authentisch wieder. Also ich war nicht Hobby-Wrestlerin oder am Wochenende nur Wrestlerin sondern ich war immer Wrestlerin. Also ich habe immer gesagt, also auch wenn ich jetzt zum Beispiel mein Geld noch nicht mit Wrestling verdienen konnte, habe ich nicht gesagt, oh, ich bin Verkäuferin, aber Wrestling. Nein, ich habe gesagt, ich bin Wrestlerin. Und ich habe mich immer gefühlt wie eine Wrestlerin und vom Herzen war es. Und ich glaube, das war auch der große Unterschied. Für mich gab es keinen Plan B oder so, weil viele sind ja nur aus dem Hobby und klar, die können ihr Geld damit nicht verdienen. Aber für mich, ich habe alles getan. Ich habe so viele Jobs verloren und ich bin so oft umgezogen und keine Ahnung, ich habe Schulden gemacht. Aber für mich war immer wichtig, Wrestler zu sein. Und ja, der Weg hat mich halt dann dahin geführt. Ich kann mir jetzt vielleicht keine Villa oder ein fettes Auto leisten, so, aber ich konnte Wrestlerin sein und konnte halt mein Leben leben und habe viele tolle Momente gehabt und viele Länder gesehen. Und es war mir immer mehr wert. Manche machen halt lieber auf Sicherheit und sagen, ja, aber ich brauche Krankenversicherung, Sozialrente. Ist alles wichtig, schon klar, aber für mich war immer Nummer eins, Wrestlerin zu sein.
Das ist ja gerade es nennt sich Kayfabe, vielleicht für die Leute, die es nicht kennen, ne? Es gab früher sowas im Wrestling wie Kayfabe. Das heißt, dass man die Persönlichkeit, die man im Ring darstellt, auch nach außen hin verkörpert. Und dass man eben, wenn man eben ein Böser ist oder ein Guter, das ist so einfache Erklärung für die Einteilung. Es gibt Böse und Gute. Und wenn man halt ein Böser ist, dann hängt man halt nicht mit den Guten rum außerhalb vom Ring. Und man fährt auch nicht mit denen im Auto und man ist einfach nicht mit denen unterwegs. Das hat sich jetzt so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, eigentlich komplett aufgelöst, eben durch Social Media. Früher war das halt noch komplett anders. Da wäre es komplett undenkbar gewesen, dass jemand, der halt einen Titel hat und der halt super beliebt ist bei den Fans, sich mit dem größten Bösewicht irgendwie in der Company draußen zeigt. Das gab es damals halt nicht. Mittlerweile ist es alles mehr oder weniger bekannt, ne? Die Leute wissen, in Anführungszeichen, sind smarter geworden, die wissen, dass es eben.
Und deswegen finde ich es immer so traurig, also verstehe mich jetzt nicht falsch, aber ich finde es dann traurig, wenn dann jemand wie du zum Beispiel jetzt so einen Podcast macht und diese ganzen Geheimnisse erzählt. Das ist ja wie beim Magic Trick, weißt du, wenn so ein Zauberer, das ist doch auch total uncool. Klar, jeder weiß, der zaubert nicht echt, aber man verrät doch nicht die Zaubertricks. Wer es wirklich, wirklich, wirklich wissen will, der wird es schon irgendwie rausfinden, aber einfach so das zu erzählen. Also ich war ja heute auf einer Feier und da wussten es auch viele nicht. Also die sagen dann, Wrestling ist doch nicht echt, oder? Aber dieses Oder ist, ich weiß es nicht, ich will es einfach wissen. Deswegen, ich verrate es gar nicht. Also ich weiß nicht, ich will die Magic nicht wegnehmen, weißt du? Also auch bei meinen Shows und so, ich achte schon noch auf dieses Wort, was du gesagt hast, weil ich nicht wiederholen werde, weil das ja auch schon was verraten ist, weißt du? Wieso macht man denn den Vorhang so weit auf? Lass doch den Vorhang zu und lass doch die Leute weiter verzaubert sein, weißt du? Und das fand ich auch immer so sehr schwer an Social Media, dass einfach der Vorhang zu aufging. Und das ist ja auch das große Problem beim Wrestling. Jeder will Wrestler werden, jeder denkt, er kann Wrestler werden, jeder geht in den Ring, obwohl er nicht richtig trainiert ist. Und dadurch verscheucht er ja dann die Fans. Weil stell dir mal vor, irgendein Mensch geht jetzt zu einer Show und sagt, oh, Wrestling, lass mal reingucken. Und dann sieht er da so ganz schreckliche, untrainierte Menschen im Ring, dann sagt der Mensch doch, boah, was ist das denn für ein Blödsinn, da gehe ich nie wieder hin. Und dann gibt er mir keine Chance, wo ich halt mir so viel Mühe gebe mit Licht, mit Ton, mit Training 8 Stunden am Tag, weißt du, dann gibt er mir gar keine Chance erst, weil er ja erst das gesehen hat. Und das finde ich halt so traurig auch, an der heutigen Zeit. Und ich hoffe halt mit meiner Arbeit, dass ich den Leuten die Magic wieder zurückgeben kann, den Zauber.
Aber dann machen wir doch einfach den Vorhang wieder zu und kommen mal auf deine Promotion zu sprechen. Du hast Sirius Sports Entertainment gegründet und der Name sagt ja schon Sports Entertainment. Das ist auch der Begriff, den die WWE verwendet. Da geht es nicht nur um Wrestling. Was war denn die Idee dahinter? Wann kam dir die Idee? Wie ist das zustande gekommen?
Also Sports Entertainment nenne ich es nur, weil Wrestling in Deutschland nicht so ankommt. Beste Beispiel, ich habe die Stadthalle bei mir in der Gegend angefragt, habe gar nicht mal Wrestling erwähnt. Ich habe einfach nur gesagt, ja, ich würde gerne eine Show machen, aber dummerweise meine E-Mail-Adresse hat mit Wrestling zu tun. Und dann wussten die, dann sagen sie, ah, nee, das ist nicht so. Und ich so, ah, bitte hören Sie mir doch zu. Und dann habe ich denen das ein bisschen so verkauft. Und dann waren die halt begeistert. Aber wenn es jetzt einfach, wenn ich einfach gesagt hätte, ich bin eine Wrestling-Show, dann hätten die mir gar nicht erst eine Chance gegeben. Und das merke ich halt immer wieder, wenn ich mit den Leuten rede. Ich bin ja auch viel im Fernsehen unterwegs. Die belächeln das immer sehr und wissen gar nicht, was dahinter steckt. Die hören halt irgendwie, ah, Wrestling ist fake. Aber die wissen gar nicht, was das bedeutet. Und deswegen habe ich Sports Entertainment genommen. Und ich habe Sirius genannt, weil die WWE nennt ja ihre Fans The Universe. Und Sirius ist der hellste Stern im Universum. Und ja, mal sehen, wie weit ich komme mit meiner Promotion. Aber auf jeden Fall war das so ein kleiner Diss.
Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Echt interessant, das zu erfahren. Wie würdest du denn Sirius beschreiben, wenn du es jetzt jemandem erklären müsstest, der überhaupt keine Ahnung hat, der jetzt sagt, oh, ich bin da interessiert, aber was erwartet mich denn da, wenn ich zu einer Sirius-Show gehe?
Ja, ich würde schon sagen, natürlich ist es eine Wrestling-Show, aber mit Live-Musik und mit ganz viel Entertainment, mit Zeitprogramm, so Special Acts. Und ich mache halt, jedes meiner Show hat ein anderes Thema. Zum Beispiel, das erste Thema war ja so königlich. Dann in Basel wird zum Beispiel Fight Club plus 18 sein. Da wird es halt sehr naughty. Und dann plane ich gerade im September noch eine Show. Da wird ein anderes Thema sein, was ich natürlich jetzt noch nicht verraten werde. Aber es wird immer ein anderes Thema geben und dadurch, also das ganze Deko und alles wird halt nach diesem Thema sein. Das Plakat wird nach diesem Thema sein. Und die Leute können sich dann einfach auf richtig coole Unterhaltung freuen. Und so meine Idee ist es so wie Deutschland sucht den Superstar oder Masked Singer, so in dem Style, so pompös, so außergewöhnlich und ja, einfach viel verschiedene Unterhaltungen, singen, tanzen, so das ganze volle Programm, dass der Zuschauer einfach wirklich 3 Stunden einfach mal seinen Alltag vergisst.
Ich habe ja auch den Urknall gesehen, das war deine erste Show am 20. Februar diesen Jahres, 2 Jahre verspätet durch Covid. Leider geplant war es für 2020, glaube ich, ne? Und du hast das erste Mal veranstaltet und du hast ja auch den Ring ganz anders als andere Promotions nicht irgendwo mitten in der Halle stehen, sondern auf einer Bühne, also wirklich im Spotlight sozusagen. Und hast Tänzer dabei, Tänzerinnen dabei, wie du gesagt hast, Live-Musik dabei. Wirklich, also eben diesen Zirkus, den wir vorhin angesprochen haben, der beim Wrestling so wichtig ist. Und wie ist denn die erste Show gelaufen? Warst du zufrieden? Warst du deinen Erwartungen gemäß? Warst du happy?
Ja, also ausverkaufte Halle, also es war richtig cool. Normalerweise beim Wrestling kommen jetzt nicht so viele Leute, also wir haben wirklich manchmal nur 50 oder 100 Zuschauer. Wenn es außergewöhnlich ist, sind mal ein paar mehr, aber ich habe halt echt mal 500 Zuschauer gleich bei meiner ersten Show gehabt. Alles war super, keine Wrestler haben sich verletzt. Ein bisschen Tontechnik war da ein bisschen problematisch, aber sonst war alles super. Und ich war ja auch super gespannt auf mich selber, wie ich reagieren werde in da so einer krassen Stresssituation. Aber ich habe es echt gut gemacht. Ich habe niemanden angeschrien, ich habe niemanden gewürgt. Also alle leben noch. Und ja, ich habe nur positive Dinge gehört, die. Also ich habe 2 Kritiken gehabt. Also halt positiv und negativ kann ja Kritik sein. Und die erste war, dass die Leute überrascht waren, wie professionell es war. Also die haben alle gesagt, boah, hätten wir nicht gedacht. Und ich sehe, was habt ihr erwartet? Aber die zweite war negativ. Die haben gesagt, die hätten mich gern öfters auf der Bühne gesehen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, so, aber wenn sie das wollen, dann werde ich es nächstes Mal auf jeden Fall erfüllen, dass ich mehr auf der Bühne bin.
Ich glaube, du hast schon auch einen großen Namen in dem Bereich und jetzt auch durch deine anderen Ausflüge, die Tour mit Udo Lindenberg haben wir noch gar nicht erwähnt, die du hattest, irgendwie, der ja auch total offen und Wrestling-Fan ist, was ich überhaupt nicht wusste.
Ja, ich gehe jetzt wieder auf Tour. In 2 Tagen ist es soweit. Dann geht's wieder los.
Mit Udo Lindenberg wieder?
Udo Lindenberg.
Ach, cool.
Wir reden unsere erste Show Ende Mai. Aber natürlich müssen wir ja vorher ein bisschen trainieren und die Tänze und die ganzen Übungen da studieren. Aber Ende Mai dann in Schwerin, Stuttgart, Mannheim, volle Programm.
Und das ist dann auch wieder mit diesem tragbaren Ring, den ihr beim letzten Mal hattet?
Genau.
Oh, cool. Also das ist auch krass. Auch mega krass, ne? Wie sowas zustande kommt dann. Du hast jetzt schon die Show in Basel angesprochen. Kannst du da schon so ein bisschen was anteasen, was es da geben wird, was drumrum und so weiter?
Also wie gesagt, es wird eine plus 18 Show. Fight Club nennen wir das. Wir haben richtig coole Kämpfer da. Da wird es tatsächlich mehr ums Wrestling gehen und weniger um die Show. Aber es wird trotzdem eine Show mit Tänzerinnen geben. Es wird viel nackte Haut zu sehen sein. Auch mein Outfit ist so. Also ich kann nur so sagen, mein Nachbar, den habe ich gefragt, ob er mal einen Blick drauf werfen kann. Er hat sich die Augen zugehalten, weil er ja, Boden ist gesehen. Ich meinte, nein, nein, du darfst ruhig gucken. Also mein Outfit wird der absolute Burner. Und ja, ich bin mega, ja, gespannt. Also ein paar richtig coole. Ich habe Tarkan Aslan, der ja mein Champion ist. Sora Wester wird wieder dabei sein. Mike D aus Belgien. Krampus kommt. Auf den freue ich mich besonders. Bad Bones. John Klinger ist am Start. Der ist ja eigentlich sehr bekannt in der Szene. Und ich habe noch super heiße Frauenwrestler da. Also ja, auf jeden Fall sehenswert.
Gibt es auch wieder viel geboten. Man kann sich ja auch die erste Veranstaltung noch anschauen auf Fight TV, ne? Ist nach wie vor verfügbar für, ich glaube, knapp 10 €, $9 oder irgendwas.
Aber ich habe jetzt beschlossen, für die nächste Zeit erstmal nicht live zu gehen, weil ich einfach, also es hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, muss ich auch sagen, meine erste Show. Aber es ist klar, man muss ja erstmal wachsen. Und ich denke, ich werde jetzt die nächsten 10 Shows nicht live gehen und erstmal wachsen. Und wenn sich das dann ein bisschen rumgesprochen hat, dass meine Shows ganz cool sind, dann werde ich es nochmal versuchen mit live gehen.
Also wird es dich erstmal nur vor Ort zu sehen geben und auch die Wrestlerinnen und Wrestler vor Ort nur zu sehen geben.
Aber wir werden international. Also wir werden jetzt nicht nur, also jetzt ist ja Balingen gewesen, dann Basel. Und wir werden auf jeden Fall international unterwegs sein. Also nicht nur in einer Stadt, sondern wirklich rumtouren und kommen wir auch mal vielleicht um die Ecke.
Mega cool. Wir werden auch später auf jeden Fall deine ganzen Shows und alles verlinken. Es gibt ja auf YouTube ein paar Clips, wer sich da ein bisschen so anteasern möchte. Wir werden auch die Fight-Seite verlinken und deine Webseite. Das wird also alles nochmal in den Shownotes dann drinstehen für alle, die jetzt Interesse bekommen haben, die jetzt angefixt sind und sagen, boah, das will ich mir unbedingt anschauen. Ich glaube also auch, wenn wir dann irgendwie ein Bild von dir mit dazu veröffentlichen, dann werden da schon genug Leute irgendwie sagen, boah, ja, das will ich mir auf jeden Fall angucken. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz gerne auf deine spirituelle Seite zu sprechen kommen. Du bist ja ein spiritueller Mensch, der viel mit Energie und mit Meditation und so weiter sich auch beschäftigt. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, das Mindset, was man haben muss, um überhaupt das alles so zu packen und diese Risiken einzugehen, das alles irgendwie gewuppt zu bekommen, ohne jetzt komplett durchzudrehen. Magst du da vielleicht noch mal so ein bisschen drüber erzählen? Hast du da Tipps? Hast du da bestimmte Rituale, die du da vollführst, was dir vielleicht hilft?
Kann ich doch nicht alle verraten. Nein, also, wie würde ich euch sagen? Also, wo fange ich an? Also, wie gesagt, ich habe halt so echt ein verrücktes Leben schon hinter mir und diesen Wachstum, den ich ja erlebt habe. Und ich habe halt Bücher gefunden damals, wir reden hier von vor 20 Jahren, die mich sehr interessiert haben. Es ging dann um Persönlichkeitsentwicklung, um innere Kind-Bearbeitungen, dass man da irgendwie ja, seine ganzen Traumas überwinden kann. Und das hat mich schon immer interessiert. Also ich wollte immer als Mensch wachsen und ich habe mir immer gesagt, was ist der Sinn des Lebens? Und natürlich kamen dann auch mal so Wörter wie Depression in den Raum und dann habe ich mich gewundert. Also nicht ich habe Depression gehabt, sondern einer meiner Ex-Freunde. Und dann dachte ich so, was ist das? So, warum? Und dann habe ich mich halt ganz viel und ganz intensiv damit beschäftigt. Und heute lese ich auch noch ohne Ende Bücher darüber. Und für mich sind halt Affirmationen zum Beispiel sehr wichtig, dass man jeden Morgen sich Dinge sagt, die man vielleicht als Kind nicht gesagt bekommen hat. Also bei mir war es halt ein bisschen schon extrem. Man hat mir ganz schlimme Sachen an den Kopf geworfen und die hat man ja dann in sich, aber man muss die ablegen. Und man hat auch vielleicht so eigene Meinungen von sich. Zum Beispiel, vorhin habe ich einen Fan da gehabt, der hat ganz schlimme Sachen über sich gesagt und dann hat mein inneres Herz so geschrien und gesagt, oh, ich will dich schütteln und dir sagen, leg diese Sachen über dich ab. Und deswegen jeden Morgen, wenn ich halt aufstehe, also erstmal mache ich meine Augen auf und bleib im Bett liegen, und denke erstmal über die schönen Dinge nach. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen kleinen Hund, ich liebe sie ohne Ende. Und dann sage ich, ich bin dankbar, dass ich dieses kleine Hündchen habe. Ich bin dankbar, dass ich ein Bett habe, das mir warm ist. Ich bin dankbar, dass ich mein Telefon habe und so eine Sachen. Und erstmal Dankbarkeit zeigen. Und dann wache ich auf und dann habe ich am Spiegel so verschiedene Sätze. Zum Beispiel, ich bin genug, ich werde geliebt, ich kann auch Nein sagen. Und so eine Dinge hängen dann da. Und während ich meine Zähne putze, sage ich die halt in meinem Kopf. Und guck mir dabei tief in die Augen und ja, sag mir halt immer wieder so eine Affirmationen. Und wenn ich einen Wunsch habe, zum Beispiel, weiß ich nicht, die eine Show, dass ich halt die Halle bekomme, dann setze ich mich halt hin und meditiere und wünsche mir das so vom ganzen Herzen und stelle mir dann vor, wie es schon wäre, wenn ich da wäre. Also nicht nur, oh, ich hätte gerne diese Halle, sondern ich setze mich dann hin und dann laufe ich in meinem Kopf durch diese Halle und gucke mir halt diese Zuschauer an, die dann hoffentlich da sein werden und hole es sozusagen in mein Leben. Und wer sich dafür interessiert, diese Methode heißt Macht der Anziehung und Gedanken werden Dinge. Und es ist super interessant, dieses Thema. Und das lese ich mir halt sehr viel durch. Ich bin in verschiedenen Gruppen auf Instagram und auf Facebook, wo es halt um so eine Sachen geht. Und ich finde, man muss immer weiter lernen. Man darf nicht stehen bleiben. Und das habe ich halt zum Beispiel auch mit Depressionen herausgefunden, dass wenn man stehen bleibt und sich jetzt eingräbt oder so, dass es dann immer schlimmer wird. Aber wenn man sich weiter nach oben bewegt, sozusagen, indem man Bücher liest, schöne Musik hört, seine Energie reinigt, dass man dann schon rauskommen kann aus Depressionen.
Okay, krass. Also du bist wirklich jetzt auch, du bist jetzt also wirklich jemand, weil das eben im Kraftsport ist, es gibt's ja auch sowas, ne? So dieses Reindenken ins Gewicht und in den Muskel, dass man sagt, wenn ich jetzt einen neuen persönlichen Rekord aufstellen will, zum Beispiel im Bankdrücken, dann visualisiere ich mir eben vorher, wie ich dieses Gewicht hebe. Ich
Genau.
sehe mich quasi schon vor meinem geistigen Auge. Wenn ich dabei bin, dann denke ich daran, wie arbeitet jetzt mein Muskel, wie funktioniert das jetzt alles. Ich
Aber man muss auch dankbar sein. Also ich habe das gestern gehabt. Oh mein Gott, ich bin Auto gefahren und habe dann gesagt, ich wünsche mir jetzt einen coolen Parkplatz zu bekommen. Und die Stadt war voll. Ey, du lachst, aber das ist so. Das sind so Kleinigkeiten. Und dann ist tatsächlich ein Auto vor meiner Nase raus und ich konnte da direkt rein. Und dann bin ich aber auch dankbar. Dann sage ich, wow, danke, lieber Gott. Oder weiß ich nicht, woran man halt glaubt. Aber man muss auch dankbar sein. Ich glaube, Dankbarkeit ist ein ganz großes Thema. Wenn man nicht dankbar sein kann und immer sich so beschwert über sämtliche Dinge. Hey, bei mir läuft auch nicht alles gut. Ich habe da so einige Sachen, wo ich denke, so muss es die geben. Aber man muss sich halt auf die anderen Sachen konzentrieren, die gut laufen und nicht auf die Sachen, die schief laufen, weil wenn man sich so auf das, was man sich konzentriert, das kriegt man. Wenn man sagt, oh, eine Rechnung, oh, schon wieder Rechnung, oh, ich bin so im Stress, dann kriegst du mehr davon. Aber wenn du sagst so, ah, danke für mein Gehalt, danke für das, dann kriegt man halt mehr davon.
gerade auch so Kleinigkeiten, eben wie einen Parkplatz finden oder es hört jetzt gerade das Regnen auf, wenn ich raus muss oder solche Sachen, ne, wo man halt wirklich sich gar nicht so bewusst macht. Das ist wirklich also auch ganz, ganz wichtig, was du sagst, ne, sich der Kleinigkeiten bewusst sein.
Über Regen ärgern, weil man kann natürlich das Negative sehen, man sagt, oh, jetzt werde ich nass, aber man kann auch sagen, wow, cool, die Blumen vor meiner Tür werden damit gegossen und dann habe ich schöne Blumen am nächsten Tag. So kann man doch auch sehen, man darf doch nicht immer negativ sehen. Klar, Regen gefällt mir jetzt auch nicht unbedingt, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich dann mich tot ärgere, oh, das ist ein regnerischer Tag. Nein, man muss positive Sachen sehen. Und bei mir ist es nicht so gefaked sozusagen, weil kann man ja auch sagen, oh, ja, du tust so, ob du den ganzen Tag happy bist. Aber nein, ich bin es ja wirklich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auch schlechte Tage habe. Die habe ich schon, aber sie sind viel, viel weniger geworden, als wenn ich jetzt mal zurückdenke, wo ich 18 war. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal so alt werde, wie ich heute bin. Also wirklich, also ich werde jetzt demnächst 40 und ich hätte niemals gedacht, dass ich 40 werde. Wirklich, also mit 18 war irgendwie so mein ganzes Leben eigentlich ein riesengroßes Chaos und deswegen, ich bin so dankbar, dass ich so alt werden darf. Auch natürlich, man will nicht so alt werden als Frau mit Falten und so, aber man kann auch dankbar sein, dass man das überhaupt geschafft hat soweit. Und mittlerweile habe ich so viele große Träume, wo ich mir sage, oh, hoffentlich schaffe ich die alle noch in meiner Lebenszeit.
Jesse, ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns noch erwartet, ob es jetzt mit Sirius ist oder mit deinen anderen Projekten. Wie gesagt, wir werden das alles hier auch in den Shownotes verlinken, was jetzt gerade angesagt ist, wo man hinklicken kann, wo man dich sehen kann. Hast du noch ein paar letzte Worte, die du den Zuhörenden mitgeben möchtest? Irgendwas, was du auf jeden Fall noch loswerden willst? Völlig egal was, du hast das Wort.
Oh ja, ich brauche ein Team. Also wenn jemand Lust hat, mit mir Sirius groß zu machen, sei es, wenn du ein Grafikdesigner bist, ein Videoeditor oder wenn du Lust hast, Stühle aufzubauen bei einer Veranstaltung, irgendwie sowas, wenn du Lust hast und vielleicht auch noch aus der Gegend kommst, ja, dann schreib mich doch einfach an. Ich brauche helfende Hände. Ich würde gerne ein Team aufbauen, die nichts mit den anderen Promotions zu tun haben. Deswegen wäre doch ganz cool, wenn wir da zusammen was schaffen würden.
Cool, dann lassen wir das mal so stehen auf jeden Fall. Ihr könnt euch gerne dann auch bei mir melden oder bei Jazzy direkt, wenn ihr Interesse habt, da mitzumachen, wenn ihr irgendwas anzubieten habt oder irgendwie dabei sein möchtet oder wenn ihr natürlich auch in Basel dabei sein wollt, dann holt euch Karten, supportet Sirius, es ist auf jeden Fall wert. Wir sind sehr gespannt, was da noch kommt.
Ist auch.
Jazzy, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war mir eine absolute Ehre, dich hier zu haben. Und ja, danke auch an alle Zuhörenden. Bis zur nächsten Folge und bye bye. Tschüss.
Bye bye.
Ciao.